Ja, ich muss Andi dir recht geben, wo du am Anfang sagtest, man liest gewisse Bibelstellen sehr häufig und stellt tatsächlich fest, dass dort auch Dinge enthalten sind, die man nicht so beachtet hat, wie sie es im Grunde genommen wert sind zu beachten. Und das ist das Herrliche am Wort Gottes. Und wir werden, selbst wenn wir 120 Jahre das sogenannte Höchstalter erreichen sollten, wahrscheinlich nicht fertig werden, um die Schätze zu heben, die uns das Wort Gottes gibt. Und in dem Thema heute, das heißt in Demut Liebe üben, habe ich festgestellt, dass es Zusammenhänge gibt, die von sehr großer Bedeutung sind. Wir sagen Demut und Liebe, würden wir ja erstmal das als zwei Eigenschaften bezeichnen. Und vielleicht habt ihr ja schon festgestellt, wo vorhin gelesen wurde, die Frucht des Geistes, Demut wird dort eigentlich gar nicht erwähnt. Zumindest nicht so direkt. Gehört jetzt Demut dazu oder nicht? So eine provokante Frage. Liebe gehört dazu. Liebe ist sogar der Schlüssel. Von der Liebe geht eben überhaupt alles aus. Ohne die Liebe werden die anderen Eigenschaften der Frucht des Geistes überhaupt gar nicht vorkommen. Sie sind gar nicht möglich. Was heißt jetzt aber konkret in Demut Liebe üben? Nicht theoretisch, praktisch und welchen Zusammenhang hat es? Dazu werden wir uns mit drei Bibeltexten beschäftigen, aber hauptsächlich mit zweien. Wir finden eine Situation in Lukas 22, 19 bis 27. Lukas 22, 19 bis 27, die bedauerlich ist, aber nicht ungewöhnlich. Lukas 22, 19 bis 27 zuerst. Und er nahm Brot, dankte und brach, gab es ihnen und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch siehe, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir auf dem Tisch. Und der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie er es beschlossen ist, wehe aber jenem Menschen, durch den er überliefert wird. Und sie fingen an, sich untereinander zu befragen, wer es wohl von ihnen sei, der dies tun werde. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Er aber sprach zu ihnen: Die Könige der Nationen herrschen über sie. Und die Gewalt über sie üben, lassen sich Wohltäter nennen. Ihr aber nicht so, sondern der Größte unter euch sei wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der zu Tisch liegende oder der Dienende? Nicht der zu Tisch liegende? Ich aber bin in eurer Mitte wie der Dienende. Stellt euch vor, Jesus spricht mal wieder mit seinen Jüngern über das, was ihm bevorsteht. Nämlich das, was wir heute schon in Jesaja 53 gehört haben. Er wird leiden müssen. Und auch bei diesem Begriff, er wird leiden müssen, dürfen wir das nicht so als typischen Abendmahlsbegriff nehmen. Es geht ja tatsächlich darum, dass er aufs Schlimmste gequält und hingerichtet wurde. Über einen längeren Zeitraum. Denken wir nur an die Geißelung. Dann die Dornenkrone. Das ins Gesicht spucken. In der glühenden Sonne hängen. Und dabei am ganzen Körper zu bluten. Das ist das, was Jesus bevorstand. Jesus wusste, was ihm bevorstand. Und er teilt es seinen Jüngern mit, Und er bittet sie auch, es kommt dann später, zu einem späteren Zeitpunkt, mit ihm zusammen zu beten, und die Jünger, sie sind mit einem anderen Problem beschäftigt. Wer ist wohl der Größte unter uns, Jüngern? Können wir das zusammenbringen? Ich sagte traurig und trotzdem nicht ungewöhnlich. Denn dieser Gedanke, was bin ich wert? Nicht vielleicht unbedingt, bin ich der Größte, aber was bin ich wert? Dieser Gedanke beschäftigt nämlich jeden Menschen. Mehr oder weniger. Das kommt unterschiedlich zum Ausdruck in unserem Leben, aber irgendwo kommt diese Frage mal wieder. Was bin ich wert? Häufig können wir das daran merken, dass wir uns die Frage stellen, was denken wohl die anderen über uns? Da ist nämlich diese Frage mit drin, was bin ich wert? Bin ich besser wie mein Nächster? Kann ich das besser? Die Kinder, die gehen auf, ist ein Freier damit um. Die covern das nicht so. Die streiten sich dann ganz offensichtlich. Die Erwachsenen, die bekommen das dann unter, sagen wir so, unter anderen Vorwänden oder jetzt diplomatischer dann vielleicht hin. Aber im Grunde genommen ist es diese Frage, die so urmenschlich ist. Und das wird uns nicht verraten, was eigentlich der Grund war, dass die Jünger angesichts dieser Botschaft von Jesus, dass auch noch jemand unter ihnen ist, der ihn verraten wird, auf die Frage kommen, wer denn unter ihnen der Größte ist. Wenn wir noch weiter davor lesen, vor dem Kapitel 22, wird uns berichtet, dass Judas sich entschlossen hat, Jesus an die Pharisäer zu verraten. Und wenn das Wort steht, verraten, ist es etwas Fieses, Gemeines. Nämlich, das Ziel war, Jesus an einem Ort zu fangen, wo es kein Aufsehen erregt. Wenn die Pharisäer kommen würden, wir haben vorhin gehört, wie Jesus zu Vollmacht gepredigt hat, würde dann jemand von den Pharisäern ihn greifen und gefangen nehmen, oder jemand von den Knechten der Pharisäer, dann würde er es ganz schön zu spüren bekommen. Wahrscheinlich würde das für die Volksmenge diesen jemanden, der das versuchen würde, sogar steinigen. Die Pharisäer, die wollten so, dass Jesus dass man so heimlich wie möglich ihn gefangen nimmt und ihn beseitigt. Und seine Jünger, die wussten am besten, wo er sich aufhält. Auch nachts oder wenn er sie ausruht. Und deswegen waren sie natürlich darüber froh, als Judas, einer von den Jüngern, sagt, ich weiß, wo er sich aufhält, ich verrate es euch. Kommt darauf an, was ihr mir dafür bezahlt, natürlich. Und Jesus wusste das ja. Wenn euch jemand zu euch gemein ist, euch reinlegt, dann wisst ihr das vorher nicht. Dann, wenn es euch passiert, dann seid ihr enttäuscht. Jesus wusste es vorher. Er wusste, dass dieser Judas, der die ganze Zeit bei ihm ist und der sogar das Portemonnaie hatte, also das Geld von allen, womit sie Essen gekauft haben und so weiter, der wird auf ganz fiese Art mich verraten, das wusste Jesus. Und das, was die Pharisäer als die Geistlichen unter dem Volk vorhatten, wusste er auch. Und jetzt kommt noch dazu, diese Jünger, sie sind damit beschäftigt, festzustellen, wer das meiste unter ihnen so zu sagen hat, wer so der Größte unter ihnen ist. Ich stelle uns die Frage, was tut Jesus? Bevor wir zu dem Punkt kommen, die Ermahnung, die Jesus an sie richtet, die nächste Frage wäre, was tut Jesus jetzt in dieser Situation? Und das wird uns hier nicht in Lukas weitergegeben, sondern im Johannesevangelium. Und zwar in Kapitel 13, die Verse 1 bis 6. Auch wenn der genaue Zeitpunkt nicht so eindeutig ist, von dem ganzen Kontext her wird es recht deutlich, dass das in diesem Zusammenhang ist. Johannes 13, erste sechs Verse. Vor dem Passa aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, der er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Bei einem Abendessen, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn überlieferte, steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war, zu Gott hinging, von dem Abendessen auf, legte die Oberkleider ab und nahm ein leinenes Tuch und gürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Bis dahin erstmal. Jesus sieht seine Jünger, wie sie sich dort damit beschäftigt sind, wer unter ihnen der Größte ist. Er sieht diesen Judas. Und eigentlich, als der Herr, müsste er sagen, so Leute, jetzt muss ich euch erstmal erklären, was für Typen ihr eigentlich seid. Das, was mir bevorsteht und das, was er hier veranstaltet, ist doch zu schämen. Aber Jesus tut was anderes. Jesus als der Herr und auch der Lehrer, sie haben ihn auch als Lehrer anerkannt, ihr Meister, er legt sein Gewand ab, nimmt eine Schüssel, füllt Wasser hinein, kniet sich nieder und wäscht den Jüngern ihre schmutzigen, staubigen, verschwitzten Füße. Diese Handlung war eigentlich Sklaven vorbehalten oder Dienern im Haus. Wenn Besuch kam, ne, und man ist eben viel in den Sandalen gelaufen, und war staubig dort, war nicht so sauber wie hier bei uns, und heiß, dadurch schwitzte man, hat eben, wenn es ein Haus war, das das wohlhabender war, dann war am Eingang eben jemand, der, einer von den Dienern, der dann die Füße gewaschen hat. Jetzt macht Jesus das. Er sagt nicht, Petrus, könntest du mal uns allen mal die Füße waschen? Zuerst bei mir, ich bin ja euer Meister. Was macht Jesus hier? Jesus demütigt sich unter seine Jünger in dieser Handlung. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hatte überhaupt keinen Grund, sich unter seine Jünger zu stellen. Er war der Herr, wie wir es heute gehört haben. Er hätte alles Recht zu befehlen und auch die Jünger zurechtzuweisen in dem Sinne, also sie zu strafen, wollte ich sagen. Sie zu bestrafen und sie scharf zu kritisieren. Was er macht, er demütigt sich, legt sein Obergewand ab, steht wie ein Sklave vor ihnen und wäscht ihnen die Füße. Warum tut er das? Und hier sehen wir einen grundsätzlichen Unterschied in der Gesinnung zwischen den Jüngern und Jesus. Die Gesinnung der Jünger war, was bin ich wert? Wo stehe ich? In meiner, nicht Wertschätzung, sondern in meiner Persönlichkeit. Jesu Gesinnung war, ich gebe mich hin für meine Brüder. Und hier haben wir ein praktisches Beispiel, was es heißt, in Demut Liebe üben. Jesus hätte vielleicht auch anders Liebe üben können. indem er zuerst ihnen ins Gewissen gesprochen hätte, sie das dann vielleicht eingesehen hätten und dann Vergebung gebeten hätten und dann hätte Jesus liebevoll mit ihnen geredet und gesagt, so ist es gut. Wir sehen, Jesus wählt einen anderen Weg. Nicht dann, wenn die Jünger ihn lieben, dann erwidert er die Liebe. Das ist nämlich eine Liebe, die nicht als die Liebe Gottes oder die Agape zu verstehen ist. Das ist die Liebe, die wir eigentlich hauptsächlich so kennen. Weil du mich liebst, liebe ich dich. Wenn du mich nicht liebst, wenn du böse zu mir bist, dann kann ich dich auch nicht lieben. Ob wir das jetzt so aussprechen oder vielleicht so ein bisschen intelligenter, spielt keine Rolle. Das ist aber die Liebe, die wir so hauptsächlich kennen. Wenn jemand nett zu mir ist, dann habe ich ihn gern. Wenn jemand korrekt mit mir umgeht, dann mag ich ihn, dann liebe ich ihn. Aber wie ist das, wenn Freunde, wir bleiben bei diesem Beispiel, so wie die Jünger Jesu, so überhaupt keine Interesse haben, wie es mir geht? Und wenn ich sogar erfahre, dass von meinen Freunden jemand da ist, der mich hintergeht, der mich ganz fies verleumdet. Und wenn wir dann später die Geschichte weiterverfolgen und wenn es darauf ankommt, hauen sie alle ab. Suchen sie alle das Weite. Damit noch nicht genug. Da ist noch jemand und sagt, den kenne ich nicht. Nee, den noch nicht. Und auch in der Situation wissen wir, dass Jesus einen liebevollen Blick in Richtung Petrus sendet. Warum? Weil Jesus in Demut geliebt hat. Er hat sich, wo er auf dieser Erde war, nicht über die anderen gestellt und gesagt, wie es richtig zu machen ist, weil er ja der Chef ist. Sondern er hat sich ganz, ganz unten angestellt. Und zwar nicht künstlich. Keiner hat das von ihm erwartet, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Er hat sie geliebt. Und wir sehen, dass dieses Zeichen, das Jesus hier tat, dazu führte, dass Petrus fragend wurde. In Folgeversen lesen wir, dass Petrus erstmal dann, wo Jesus dann zu ihm kommt, sagt, Meister, du wäschst mir die Füße? Ja, wenn wir das jetzt lesen ab Vers 7. Jesus antwortete und sprach, Vers 6. Er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Das war der Moment, wo die Diskussion beendet war, wer der Größte unter ihnen ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überlieferte. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Und dann lesen wir weiter, als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Jünger, die standen nun beschämt da. Und Jesus macht nochmal dem Petrus deutlich, was er damit noch weiter verdeutlichen wollte. Also Jesus, dem Petrus. Nämlich, dass wir als Menschen immer wieder sündigen. Und immer wieder haben wir es nötig, dass wir gewaschen werden durch Jesus, gereinigt werden. Und Jesus hat es hier getan. Petrus war das in dem Moment nicht bewusst, weil Jesus erklärt es ihm. Hier kommen wir zu einem weiteren Punkt. Jesus demütigt sich unter seine Jünger und er zeigt ihnen Liebe, obwohl sie Schmutz oder Dreck am Stecken hätten. So könnte man es sagen. Sie hatten schmutzige Füße. Wenn wir dem anderen Liebe üben oder den anderen lieben, in der Tat lieben, können wir das auch dann, wenn wir wissen, dass er hier und da Makel hat, dass er hier und da mit mir nicht korrekt umgegangen ist, wenn er hier und da unachtsam war, mir gegenüber lieblos. In dem Moment, wo Jesus diese Liebe den Jüngern erzeigte, war er bereit, die Sünden der Jünger zu vergeben. Und ohne dem geht es nicht. Demut heißt nämlich auch, wenn ich beim Nächsten gegenüber trete und ich weiß, er hat mir da und hier mal etwas nicht Liebes angetan, darüber hinwegzusehen oder besser noch, ihm zu vergeben. Das ist ein Zeichen der Demut. Und da werden wir sehr bald merken, dass wir damit schon zu kämpfen haben werden. Gerade wenn ich jemanden Liebe erzeige, von dem ich weiß, dass er vielleicht hinterm Rücken über mich gesprochen hat, oder in Situationen, wo es darauf ankam, sich nicht für mich interessiert hat, oder andere Enttäuschungen. Jesus vergab seinen Jüngern. Auch diese Dummheit, sich in dieser Situation darüber zu streiten, wer der Größte unter ihnen ist. Und die haben wir eben, ich denke, zwei Dinge, die wir mitnehmen sollten. Erstmal der Grundsatz, die göttliche Liebe geht nicht ohne Demut. Es ist unmöglich, den Nächsten zu lieben mit einer göttlichen Liebe ohne Demut. Es geht nicht. Denkt mal drüber nach. Es ist unmöglich. Wenn ich nicht selbst von mir selbst Abstand nehme, wenn ich mich nicht unter dem Nächsten stelle, dann kann ich ihn nicht lieben. Weil ich werde immer irgendwas an ihm finden, was Grund genug ist, ihn nicht zu lieben. Und das Zweite ist, was auch mit der Demo zusammenhängt, es ist unmöglich, den Nächsten zu lieben, wenn ich ihm nicht vergebe in den Dingen, die mir vielleicht bewusst sind. Vergebung, Demut, Liebe, sie hängen so eng beieinander, wie wir es hier bei Jesus gesehen haben. Und praktisch werden wir auf dieses Thema immer wieder stoßen. Vielleicht fällt euch das auf, mir ist so einige Mal aufgefallen, irgendwie, ich will meinen Nächsten lieben, aber ich kann es nicht. Und ich spreche, wenn ich jetzt vom Nächsten sage zu jemandem, mit dem ich nicht sowieso schon gut Freund bin. Und ich spreche von einem Nächsten, zu dem ich aus natürlichem Antrieb keine Liebe hätte. Vielleicht der Nachbar, der sich immer wieder aufregt über die Kinder oder sowas dergleichen. Liebe. Ich will es ja, aber ich kann es nicht. Der eine Punkt, es fällt mir schwer, ihn zu vergeben. Wirklich zu vergeben. Und zweitens, ich kriege mich nicht dazu, dass ich mich unter ihn demütige, dass ich demütig zu ihm komme, weil ich bin doch im Recht. Und wenn wir mit Gottes Hilfe, mit der Liebe Gottes, die in unser Herzen ausgegossen ist, uns erst einmal vor Gott demütigen und uns sehen, wie wir vor Gott stehen, nämlich nicht besser wie die Jünger, weil wir fragen uns auch, was bin ich denn wert? Wenn wir uns erstmal vor Gott demütigen, gibt er uns die Kraft, dass wir auch in der Lage sind, uns unserem Nächsten zu unterordnen. Dass ich unterordnen, was ich meine, dass ich von mir, aus mir heraus kann, dass ich nicht darüber nachdenken muss, ja, wieso soll ich denn jetzt den Nächsten lieben? Wieso soll ich ihm jetzt vergeben? Sondern dass ich gar nicht über mich nachdenke, sondern dass ich den Nächsten im Auge habe und den Wunsch habe, ihm Liebe entgegenzubringen. Vergebung und Liebe. Jesus sagt, dieses Denken, was bin ich wert, das ist das Denken der Welt. Und er sagt dann im Johannes 13, Vers 34 und 35, was das Denken Jesu ist. Und das Gebot Jesu. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das, was Jesus uns vorgemacht hat, das kennzeichnet uns Christen, wenn wir es ihm nachmachen. Es gab keinen Grund für Jesus, seine Jünger zu lieben, in dieser Situation. Aber er tat es. Und das wird uns eine Hilfe sein, auch im Umgang miteinander. Wenn wir auch mal, jetzt auch spreche ich mal nochmal, vielleicht auch die Kinder an, die noch da sind, wenn euch jemand mal zu gemein zu euch war, von euren Geschwistern oder von euren Freunden und ihr total enttäuscht seid, versucht es mal, Jesus nachzumachen. In der Situation, demjenigen, der nicht nett zu euch war, Liebe zu erweisen. Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass derjenige dann genauso aufgeschreckt wird wie der Petrus. Der sagte, was, Meister, du wirst jetzt meine Füße, er hat ein schlechtes Gewissen gehabt. Und für uns Erwachsene gilt das natürlich genauso. Das ist eine ziemlich große Herausforderung, ziemlich große Aufgabe, die Jesus uns hier gestellt hat. Aber er hat es uns vorgemacht. Und so möchte ich abschließen mit einem Abschnitt, wo uns das auch nochmal so schön vorgestellt wird aus Philipper 2. Gar nicht so lange Zeit zurück haben wir das mal gelesen. Philipper 2, die ersten 11 Verse. Sie hängen so gut zusammen und deswegen lese ich sie komplett, die ersten 11 Verse. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Wer ist der Größte? Was bin ich wert? Sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auf das der andere. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Nämlich genau das. der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Also allein, dass er Mensch wurde, war schon eine große Erniedrigung. Und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beugt, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Was bist du wert? Was bin ich wert? Wenn wir uns demütigen können unter unseren Nächsten und ihm Liebe erweisen können, obwohl es keinen Grund vielleicht zur Liebe gibt, dann kommen wir dem nach, was Jesus uns vorgelebt hat. Was ist der Lohn dafür? Einst bei dem Herrn wird derjenige, der sich hier erniedrigt hat, die gedemütigt hat, hoch erhoben werden und den Lohn empfangen, der zu keinem Verhältnis steht, als das bisschen Ehre, was wir uns auf dieser Erde hier vielleicht ansehen, was wir hier erreichen können. Mit anderen Worten, es lohnt sich, diesem Beispiel Jesu zu folgen. Und lass uns auch darum beten, dass der Herr uns dazu fähig macht. Ich bin mir sicher, wenn wir das beachten werden im Alltag, im Umgang mit unserem Nächsten, miteinander unter Geschwistern, leiblichen Geschwistern, in der Gemeinde hier als Geschwister, dann aber auch gegenüber unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunden oder solchen, die uns vielleicht spontan begegnen und uns einfach nur schikanieren wollen, da hellwach zu sein, Liebe zu üben in Demut, ist eine ganz große Tugend, und daran wird jedermann erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Daran. Möge der Herr uns dabei helfen. Amen.